Ja, es gibt fromme Christen, Christinnen, die Mühe haben mit akademischer Theologie, weil sie dieser Theologie vorwerfen, die machen dir deinen Glauben kaputt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Gregor Immenegger, du bist heute hier bei uns zu Gast wieder einmal, um über Hypatia von Alexandria zu sprechen. Über diese Frau gibt es unglaublich viele Legendenbildungen, Stilisierungen, Mythen. Es gibt einen Film sogar über ihr Leben. Es gibt Romane, Streitschriften, sogar eine Oper. Alles Mögliche. Also es ist jemand, sie wurde unglaublich viel aufgenommen, rezipiert. Für manche war sie der Inbegriff von Intellektualität und von dieser freien Frau. Für andere dann eben eher eine Frau der Aufklärung, jemand, dem das reine Denken und die Vernunft sehr wichtig war. Wiederum andere sahen und sehen in ihr ein tragisches Musterbeispiel für das erste, und vielleicht nicht das erste, für ein Opfer christlicher Verfolgung. Was davon stimmt, was davon sind einfach Legenden. Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast mit dir. Es ist schön, dass du wieder einmal bei uns bist. Und gleich zu Beginn eine Frage an dich persönlich. In der Geschichte um Hypatia, da geht es häufig darum, dass das Christentum so ein bisschen als bildungsfeindlich dargestellt wird. Du bist Professor. Mhm. Das heißt, Bildung ist so dein tägliches Handwerk. Hast du in deinem eigenen Leben, in deiner Biografie, diese Haltung auch mal erlebt von Bildungsfeindlichkeit?
Ja, es gibt fromme Christen, Christinnen, die Mühe haben mit akademischer Theologie, weil sie dieser Theologie vorwerfen, die machen dir deinen Glauben kaputt. Ich habe auch schon Leute begegnet, bin ich denen begegnet, die sagen, sie würden nie nach Israel, Palästina reisen wollen, weil wenn sie die Orte sehen, die sie von, in ihrer Vorstellung von den neuen testamentlichen Texten haben, dann würde eben auch wieder ihr Glaube kaputt gehen. Okay. Solche Dinge kenne ich, aber es sind eher Randphänomene, würde ich jetzt behaupten.
Mhm. Also in deinem Kontext in dem Sinne?
Ja, genau, in meinem Kontext. In meinem Kontext, in dem ich mich bewege, ist eher Bildung ein sehr hoher Wert.
Ja, gut, wäre auch komisch
an
der Universität.
Ja, genau, und eben auch, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die irgendwo im Dunstkreis der Universität gehören, ist es klar, Bildung ist ja logisch.
Ist irgendwie wichtig.
Ja, genau.
Gut, dann zu Hypatia von Alexandrien. Zuerst die erste Frage. Woher wissen wir eigentlich von dieser Frau? Also, was sind die Quellen?
Ja, genau. Du hast vorher schon erzählt, dass ganz viele Legenden zu ihr da sind. Und das zeigt auch sehr schön, wir wissen von ihr fast nichts. Und darum ist sie auch eine ideale Projektionsfläche. Man kann aus ihr ganz vieles machen, einfach weil wir nur ganz, ganz wenig von ihr mit Sicherheit wissen. Die meisten Quellen, die wir von ihr haben, sind Quellen, die lange nach ihrem Tod entstanden sind, die sehr früh schon einen apologetischen Hintergrund haben, also einen Hintergrund, wo Ideologie eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und die meisten Texte laufen eigentlich auf einen kurzen Abschnitt in einer Kirchengeschichte zurück, die ein Autor um 440 geschrieben hat, Socrates Scholasticus heißt er, ein hochgebildeter Mensch aus Konstantinopel, der eine Kirchengeschichte geschrieben hat, also eine Geschichte des Christentums anschließend an Eusebius von Caesarea. Und in einem Abschnitt erzählt er oder erwähnt er die Mordung der Hypatia. Mhm. Und alles andere, alles was wir wissen, es gibt neben ihr nur noch ganz, ganz wenige wirklich verlässliche Nachrichten und alles andere ist bereits Legendenbildung.
Okay.
Und das lädt dann quasi dazu ein, aus ihr irgendetwas zu machen. Okay. Und die Bandbreite ist wirklich erstaunlich groß.
Ja.
Aber wenn im Rahmen dessen, dass das ein bisschen verlässlich ist von ihr, kannst du so ein bisschen umreißen, was wir von ihr wissen, wo bewegen wir uns da zeitlich genau?
Ja, genau. Sie muss irgendwann in der Mitte des 4. Jahrhunderts geboren worden sein, wahrscheinlich eher zweite Hälfte, vielleicht 360 um den Dreh rum, muss sie geboren worden sein. Und dann wird es schon schnell schwierig. vielleicht, wir kennen einen ihrer Schüler, Synesios von Cyrene. Das ist ein Autor, jetzt muss ich aufpassen, was ich von ihm sage, der lebt auf dem Gebiet des heutigen Libyens. In Cyrene war der ein Landedelmann, hat in jungen Jahren ein Buch geschrieben, ein nettes kleines Büchlein über die Kahlköpfigkeit, also muss er wohl kahl gewesen sein. Der hat bei Hypatia studiert und wechselt mit ihr Briefe aus. Und was bei Synesios hochinteressant ist, dieser Synesios ist nicht Christ, will auch nicht Christ sein, obwohl er das Christentum sehr gut kennt. Und seine Frau ist eine Christin aus Alexandria, die heißt Maria. Und er ist, also die beiden sind von Theophil verheiratet worden. Der spielt eine ziemlich unrühmliche Rolle. Und die Gemeinde von Cyrene wählt diesen Synesios zum Bischof, obwohl der nicht Christ ist und es auch nicht sein will. Und auch immer allen gesagt hat, liebe Leute, das Christentum ist zwar eine tolle Sache und mit den Mythen kann ich was anfangen. Er interpretiert das Ganze sehr neuplatonisch, aber dass jetzt da Jesus eine besondere Rolle spielt und auch die Sakramente. Und ja, in einem mythischen Sinne kann er damit einverstanden sein, aber eigentlich bleibt ihm das Ganze fremd. Und die Gemeinde will ihn aber aus verschiedenen Gründen, weil er ist ein guter Politiker und er hat Geld und kann gut reden. Und die wählen ihn zum Bischof und er schreibt dann einen langen Brief an den Theophil. Lieber Theophil, du bist Patriarch von Alexandrien, du bist sicher auch nicht einverstanden, dass ich Bischof werde, weil eben ich glaube nicht. Und Theophil macht ihn zum Bischof. Und das spielt insofern noch eine große Rolle, weil dieser Theophil spielt dann eine recht unrühmliche Rolle, auch was mit Hypatia zusammenhängt. Und der schreibt aber an die Hypatia als seine geliebte Meisterin einige Briefe, erwähnt auch in diesen Briefen, dass sie wissenschaftliche Objekte hergestellt hat. Er verwendet da griechische Begriffe, von denen es heute recht schwierig ist, zu deuten, was wohl damit gemeint ist, unter anderem eine Planisphäre. Das könnte wohl ein Modell des Universums gewesen sein, wir wissen es nicht genau. Und ein anderes Instrument, das vielleicht zum Messen von Dichten geeignet ist, ein Areometer. Aber
das ist natürlich auch perfekt. So geheimnisvolle Begriffe, die wir nicht genau zuordnen können, die machen natürlich auch einen Raum für spannende Spekulationen.
Ja, genau, ganz genau. Das ist eine sichere Quelle, aber Synesios stirbt 413. Das ist vor dem Tod von Hypatia. Und er erzählt eigentlich in diesen Briefen nur über sich selbst, nichts über Hypatia. Von daher wissen wir nur, dass er da bei ihr unterrichtet worden ist. Wir wissen aus anderen Quellen, vor allem aus der Suda, das ist ein byzantinisches Lexikon aus dem 9. oder 10. Jahrhundert, dass Hypatia Texte verfasst hat, dass sie Autorin von wissenschaftlichen Abhandlungen ist, vor allem zu Astronomie, zu Geometrie. Also man würde sie heute eher auf dem naturwissenschaftlichen Bereich ansiedeln. Das wissen wir von ihr, aber auch die Suda ist eine heikle Quelle. Da werden schon mehrere Quellen verarbeitet. Da wird gleichzeitig gesagt, dass sie mit Isidor, einem antichristlichen Chef der platonischen Akademie in Athen, verheiratet gewesen sei und gleichzeitig gesagt, sie sei ihr Leben lang jungfräulich gewesen. und das ist, dann sieht man schon wieder die Bandbreite von dem, was daraus entstehen kann. Und die Suda stellt das einfach nebeneinander her. Was wir sicher wissen ist, dass sie eben Spezialistin war für naturwissenschaftliche Bereiche, Autorin von solchen Texten war, wie auch schon ihr Vater, der ist auch schon Professor am Museion, also an der Hochschule in Alexandria, sie dann auch. Und sie ist da eine große Ausnahme. Es gibt in der ganzen Antike, ich glaube, nur zwei Frauen, von denen wir wissen, dass sie unterrichtet haben. In Athen gibt es eine Asklepigeneia, die vielleicht Medizin gemacht hat, so liegt der Name nahe, und eben die Hypatia in Alexandria. Wow. Ja. Und wahrscheinlich war sie auch nie über Alexandria hinausgekommen. Legendarisch ist diese Geschichte mit der Hochzeit auf jeden Fall. Das gibt keine Ja, da sind wir schon in der Verarbeitung. Mhm.
Und du hast jetzt schon gesagt, also sie war Lehrerin in Alexandria und wahrscheinlich auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Ich habe immer wieder auch gelesen, eben, dass sie der neoplatonischen Schule zuzuordnen sei. Das heißt, sie war auch nicht christlich. Sie war in der religiösen und philosophischen Minderheit. Ist das ungefähr richtig?
Oder ja, das ist ganz schwierig.
Weiß man das nicht?
Nein, das Problem ist, dass die Christen auch neuplatonisch sind in der Zeit.
Ja.
Das heißt, Synesi ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ein paar überzeugte Christen und es gibt auch ein paar überzeugte Leute, die mit dem Neuplatonismus nichts anfangen können, die auch bildungsfeindlich sind. Das ist aber eine verschwindende Minderheit. Die meisten Leute und vor allem auch, es gibt eine Reihe von hochgelehrten Leuten, die sind neuplatonisch unterwegs und christlich. Mhm. Und dann gibt es auch Leute, die neuplatonisch unterwegs sind und nicht christlich.
Mhm.
Vielleicht zum Neuplatonismus. Die Neuplatoniker verstehen sich als Platoniker. Die würden nicht sehen und auch nicht sehen wollen, dass sie was anderes machen, als Platon schon gemacht hat. Aber sie sind strikt synkretistisch unterwegs, auch was die Philosophie anbelangt. Die gehen davon aus, dass es einfach eine Wahrheit gibt und dieser Wahrheit ist Plato sehr nahe gekommen. Sie scheuen sich aber auch nicht, aristotelische, stoische Elemente einfach mit aufzubauen. Also man baut einfach eklektisch alles mit hinein in dieses Neuplatonische. Und was gerade für Alexandria dann auch im folgenden Jahrhundert wichtig ist, im 5. und im 6. Jahrhundert, da haben wir Leute, die neuplatonisch sind, aber christlich.
Mhm.
Wie Johannes
mhm.
Philoponus beispielsweise.
Ja.
Hochgelehrte Christen, die Neuplatoniker sind.
Ja.
Und dann auch diese ganzen neuplatonischen Sachen unterrichten, also eine Synthese machen zwischen Neuplatonismus mhm. und Christentum.
Ja. Ja.
Und von daher, Hypatia wird gerne in dieser Konfrontation zwischen Heiden und Christen gesehen. Diese Grenze ist nicht scharf.
Ja.
Ich glaube, Synesius ist nicht eine Ausnahme. Synesius ist wahrscheinlich eher eine Regel, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die nicht so recht wissen, ob sie schon christlich sind oder nicht.
Mhm. Okay. Und du würdest sagen, sie könnte da auch dazu gehört haben.
Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen
ja.
es nicht, ja genau.
Ja.
Und das ist natürlich auch, das ist das, was eben auch dann gemacht wird. Sie wird sehr schnell als nicht-christliche Autorin gesehen oder als heidnische Autorin. Die wenigen Texte, die wir von ihr haben, die verlässlich sind, vor allem eben Sokrates Scholasticus, der sagt darüber nichts.
Mhm.
Ja, das ist... Mhm. was wir von ihr sicher wissen. Man muss auch noch sagen, es kommt 391 zu einer Auseinandersetzung um Serapeion. Diese Auseinandersetzung wird auch schnell als Auseinandersetzung zwischen Griechen, also zwischen Christen und Heiden gesehen,
mhm.
was zu kurz greift. Da spielen eine ganze Reihe von politischen Mechanismen eine Rolle, aber das endet damit, dass das Serapeion von Mönchen gestürmt wird und eine Reihe von antichristlichen Professoren aus Alexandrien fliehen müssen.
Mhm.
Und sie gehört dann nicht dazu. Sie bleibt nach 391 in Alexandria, sonst wäre sie ja nicht mehr da.
Mhm.
Also das heisst, sie gehört nicht zu dieser sehr überzeugten, fanatischen Gruppe, die sich da im Serapeion verschanzt hatte.
Ja, okay. Ich habe gestern Abend den Film geschaut, Agora.
Ja.
Da geht es genau um Hypatia und das ist ein Film von 2009 mit Rachel Weisz in der Hauptrolle. Eine große Produktion. Und diese Szene ist genauso eine der wichtigen Szenen im Film und das ist genauso stilisiert. Also man hat die heidnischen oder ja, die Heiden, die Philosophen, aber auch so die Gebildeten, die sich alle dort zurückziehen und dann eben diese so ein bisschen proletarischen Mönche, die da kommen und das einnehmen. Und dort wird es sehr, sehr klar, ist da die Gegenüberstellung, das sind die Christen und das sind die Heiden und da gibt es diese Auseinandersetzung. Könntest du vielleicht noch kurz zum wirklichen historischen Kontext in Alexandria etwas sagen? Also wie sehen da die Mehrheitsverhältnisse aus? Du hast jetzt gesagt, antichristliche Professoren müssen dann doch gehen.
Ja, genau. Das ist eine lange und recht schwierige Geschichte. Grundsätzlich ist es so, dass Ägypten ein Land ist, das von starken Spannungen geprägt ist und das eigentlich schon lange so ist. Das beginnt eigentlich schon mit Alexander dem Großen, der halt da eine Stadt gründet, die stolz darauf ist, nicht zu Ägypten zu gehören. Also Alexandria gehört, und das ist auch in allen antiken Texten so, ist nicht ägyptisch, ist eine griechische Stadt mit einer griechischen Mehrheit, die nach griechischen Funktionsweisen funktioniert, mit einem Stadtrat, mit allem, was dazugehört. Die offizielle Sprache ist Griechisch, ist ähnlich ein bisschen wie Antiochia auch. Antiochia in einem syrischen Kontext und hier in einem ägyptischen Kontext. Das Hinterland Ägypten selbst, da gibt es diese Volkssprache, die von der alten ägyptischen Sprache abgeleitet ist, die jetzt schon auf dem Weg ist, koptisch zu werden. Und die Oberschicht aber ist griechisch. Das heißt, ich habe grundsätzlich schon die Spannung zwischen Reich und Arm, zwischen denen, die koptisch reden und denen, die griechisch reden. Mhm. Und mit der Eroberung von Alexander dem Großen habe ich eine Oberschicht, die eben griechisch redet, und eine Unterschicht, die koptisch redet. Und das ist schon eine Schicht darüber. Und dazu kommt, dass diese Unterschicht sich im 2. Jahrhundert, im 3. Jahrhundert christianisiert. Das heißt, ich habe dann noch einmal einen Faktor mit dabei, während die Griechen eher langsam sich bekehren. Es gibt auch bekehrte griechisch Sprechende, aber es ist vor allem in der Unterschicht, im bäuerlichen Milieu, wo sich die Christen ausbreiten. Im Gegensatz zu dem, was wir im Westen beobachten, im Westen sind die Pagani, die Heiden, Landbewohner und die Städte sind christlich. Im ägyptischen Raum, auch im syrischen Raum, ist es eher umgekehrt. Da sind die Leute auf dem Land eher christlich geworden und die Städte bleiben noch länger griechisch, was sich auch zum Beispiel im Wort für Heide zeigt. Hellen ist das Wort für Heide, also Hellene, Grieche. Ja, genau. Und das ist noch einmal eine Spannung, die sich dann darüber legt. Und dann habe ich die Spannung zwischen eben Alexandria und dem Hinterland, ich habe die Spannung zwischen Reich und Arm und ich habe die Spannung zwischen Ägyptisch und Griechisch. Die Griechen sind eher international orientiert. Alexandria ist ein Bildungszentrum, ist ein Handelszentrum, während die Ägypter eher vor Ort da sind. Ihr Christentum ist dann auch ganz stark von alten ägyptischen Elementen geprägt. Mhm. Die mumifizieren ihre Toten noch bis ins 7., 8. Jahrhundert, obwohl sie längst christlich geworden sind. Mhm. Auch die Vorstellungen, wie Himmel und Hölle funktionieren, sind ganz stark von alten ägyptischen Elementen geprägt. Also das ist auch nochmal eine Spannung. Mhm. Und in diesem Kontext muss man auch das Problem mit dem Serapeion sehen und stellen. Mhm. Was wir wissen ist, dass ganz viele Dinge, die nicht so ganz klar sind. Im Jahr 391 kommt von Theodosius, dem Kaiser, ein Erlass, dass man nicht mehr offiziell, dass die offiziellen Beamten nicht mehr in heidnischen Tempeln opfern dürfen, auch diese nicht mehr betreten dürfen. Und wenig später kommt dann auch der offizielle Entscheid, dass das Heidentum nicht mehr vom Staat unterstützt wird. Mhm. Das heißt nicht, dass jetzt alle zwangskonvertiert werden müssen, sondern nach wie vor sind die reichsten Familien in Konstantinopel, aber auch eben auch in Alexandria, sind heidnisch und bleiben das auch.
Okay. Aber die staatliche Subvention, die fällt weg.
Ja, genau. Und in dem Zusammenhang kommt es auch zu einigen Zerstörungen von Tempeln, wobei man auch sagen muss, philologisch gesehen ist ein Tempel zerstört, das kann man auch verschiedene Untersuchungen zeigen, wenn die Statue zerstört wird des Gottes. Mhm. Und das spielt dann eben auch beim Zerstörung des Serapeions eine große Rolle. Wir wissen schlicht nicht, was da und wie viel da kaputt gegangen ist. Okay. Mhm. Wir wissen, dass die Serapis-Statue umgestürzt worden ist, das ist klar. Und Sozomenos, der die ganze Sache berichtet, neben Sokrates Scholasticus, neben anderen Autoren auch, der erzählt auch eine Legende darum. Und dann wird am gleichen Atemzug gesagt, es ist zerstört worden und umgebaut. Und wenn ich das zerstöre nur auf die Götterstatue münze, dann habe ich etwas, was wir vielfach in diesem Raum beobachten können. Das Gebäude wird weiterverwendet, aber eben als Kirche und nicht mehr als Tempel. Das, ja. Aber da gibt es eben auch Leute, die sagen, nein, das ist bis auf die Grundmauern zerstört worden. Die Quellen sagen nichts darüber.
Okay. Mhm. Und die Archäologie hilft auch nicht so
eindeutig. Nein, es ist nicht mehr viel da. Ja. Aber eben, da es nicht mehr viel da ist, wird dann oft gesagt, das ist ja da schon zerstört worden. Fakt ist aber, dass Theophil daraus eine Kirche macht. Mhm. Und zwar, obwohl der Kaiser verboten hat, dass man den Tempel zerstört. Und Theophil muss dann auch eine List anwenden. Er weiht diese Kirche auf den Namen des Sohnes des Kaisers, Arcadius, im Hoffen darum, dass der Kaiser nicht die Erlaubnis gibt, die Kirche, die auf den Namen des Sohnes lautet, dann doch wieder in einen Tempel zurückzuverwandeln. Ja. Das ist so ein Element dazu. Ja. Was auch gerne erzählt wird, ist, dass im Serapeion eine Tochterbibliothek, der Bibliothek von Alexandria, drin gewesen sei. Die Quellen sagen nichts darüber. Und auch nicht, dass da etwas zerstört wird. Ja. Wir wissen aus einer Quelle aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, also 400 Jahre früher, dass es im Serapeion eine Bibliothek gegeben hat. Ob es die 400 Jahre später noch gegeben hat, ist höchst fraglich. Aber das machen wir dann, glaube ich, nachher noch ausführlich zur Bibliothek von Alexander. Die wird wahrscheinlich dann schon nicht mehr existiert haben. Ja, warum, erkläre ich dann.
Ja.
Und zumindest die Quellen erzählen nichts von einer Bücherverbrennung. Ich glaube, im Film ist das auch so wunderschön. Da wird die Buchverbrennung kommt immer gut an. Kann sich wunderbar. Die Quellen sagen nichts darüber.
Ja. Ja, genau, sie gehen eben, diese Mönche gehen da in den Tempel rein, aber im Film ist dann auch noch immer so ein bisschen impliziert, das sei dann auch noch gerade die Bibliothek von Alexandria, also die richtige, und irgendwie auch noch die Akademie, alles ist irgendwie am gleichen Ort, und dann werden eben diese Schriftrollen werden dann verbrannt.
Ja, genau.
Dazu kommen wir noch.
Dazu werden wir auch noch eine Folge genau aufnehmen.
Aber man kann sagen, so ein bisschen die Lage in Alexandria ist ideal für irgendwelche Mobs, gewalttätige Mobs. Es gibt sehr viele Spannungen, Konflikte, und man hat auch in Alexandria, wenn ich das richtig verstehe, schon eine Tradition von einem aufgebrachten Volk, das irgend...
Das können die Juden auch ein Lied davon singen. Schon im 1. Jahrhundert, im Jahre, glaube, was ist das, 33, als der große Aufstand war in Alexandria. Das ist etwas, was in Alexandria sich durchzieht. Mhm. Ein großes Quartier in Alexandria ist jüdisch, gleich neben dem Palastviertel, das Quartier Delta. Es gibt also eine große jüdische Population, die auch gelegentlich, die auch eine Sonderrolle haben, und gelegentlich gibt es auch Pogrome. Mhm. Also auch Alexander ist wirklich ein Hexenkessel, das kann man nicht anders sagen. Und das, was 391 passiert, das schaukelt sich hoch und explodiert. Ja. Ich kann die Geschichte auch erzählen. Der Kaiser schenkt den Christen, die bisher noch keine oder nur kleinere Kirchen hatten in Alexandria, ein Areal, wo früher ein Dionysos-Tempel war. Und Theophil lässt dieses Areal in eine Kirche umwandeln. Auch da ist nicht ganz klar, ob das schon außer Gebrauch war oder wie das genau war. Jedenfalls steht da jetzt eine Kirche. Und er findet aber im Keller noch Kultgegenstände von Dionysos, unter anderem einen riesigen Phallus aus Gold, mehrere Meter lang. Wow. Und der reagiert wie ihr auch, macht sich lustig und macht dann einen Triumphzug quasi um den Heiden, um darzustellen, wie doof ihr Glaube ist, so ungefähr. Und das kommt dann zu einem Pogrom. Die Heiden reagieren dann recht brutal. Unter anderem ein Professor aus der Akademie, also aus dem Museion, Olympios heißt er, der behauptet auch stolz, 19 Christen mit eigener Hand erschlagen zu haben. Da kommt es zu einigen Toten, zu Ausschreitungen. Und manche Christen sind auch wirklich auf Altären geopfert worden. Es gibt zumindest sagen das die Quellen. Was da genau stimmt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, die Aufständischen verschanzen sich dann im Serapeion. Mhm. Und diese Situation spitzt sich dann zu. Der Kaiser hat offensichtlich, sagen einzelne Quellen auch, gesagt, man soll das Serapeion nicht zerstören. Das ist auch der Grund, warum dann Theophil nachher diese List anwenden muss. Auf jeden Fall wird dann dieses Serapeion gestürmt. Zuvor hat aber der Kaiser noch interveniert und hat eigentlich versucht, Ruhe zu machen, indem er zwei Dinge bestimmt. Und das ist auch wieder typisch. Der weiß, dass Alexander ein Häckselkessel ist. Jetzt habe ich diese brenzlige Situation, Leute im Serapeion verschanzt und die Mönche außenrum, so ungefähr. Und er macht dann einen doppelten Schachzug. Er erlaubt, dass die Leute, die umgebracht worden sind, die Christen, die umgebracht worden sind, die sollen als Märtyrer verehrt werden. Mhm. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite Straffreiheit für die, die im Serapeion verschanzt sind. So halt, um die Sache abzukühlen. Mhm. Und Theophil lässt dann aber dennoch das Serapeion zerstören. Und dann gibt es eine Reihe von Legenden dazu, was da genau passiert ist. Und eben, was genau zerstört worden ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall steht da am Schluss eine Kirche. Mhm.
Und jetzt in dieser verzwickten Situation in Alexandria haben wir jetzt die Geschichte von Hypatia. Ja, was genau hat die jetzt damit zu tun?
Ja, die hat damit zu tun, dass sie nicht geht. Die bleibt in Alexandria, obwohl viele im Anschluss an diese Erstürmung des Serapeions fliehen. Die gehen nach Athen, wo seine akademische Akademie, Platons Akademie geht, die in dieser Zeit immer stärker antichristlich wird. Mhm. Und da gibt es auch eine Reihe von Philosophen, die da unterrichten und problemlos antichristliche Literatur publizieren können, also Bücher wieder die Christen publizieren können. Und manche gehen dahin. Olympios, soviel ich weiß, ist nach Italien gegangen, sagt zumindest Sozomenos. Aber Hypatia bleibt. Es gibt drei Erklärungsversuche, warum sie bleibt. Ein Erklärungsversuch ist, die macht Naturwissenschaft, was per se unproblematisch ist. Ein anderer Erklärungsversuch sagt, dass sie sehr wohl nicht christlich und eher heidnisch ist und es unter der Hand auch in Alexandria so eine nicht-christliche, heidnische Literatur gibt, wie die zirkuliert. Unter anderem gibt es auf dem Anfang des 4. Jahrhunderts von Porphyr ein Buch gegen die Christen, ein ziemlich dickes Buch gegen die Christen, und das sei da zirkuliert worden, obwohl der Kaiser den Erlass gegeben hat, dass dieses Buch aus dem Verkehr gezogen werden sollte. Mhm. Das ist ein Erklärungsmuster, und Synesios liest auch solche Bücher und er wirft auf einem Kollegen vor, solche Bücher verraten zu haben. Ja. Und das könnte auch bei Hypatia so sein. Und der dritte Erklärungsversuch ist, vielleicht war Hypatia selbst auch angechristelt oder so eine Christin. Mhm. Wir wissen es schlicht nicht. Okay. Jedenfalls ist sie da und sie bleibt da.
Und sie bleibt da bis 415?
So ist es, ja genau. Und dann kommt eigentlich die Quelle, die erzählt, was 415 passiert. Das ist Sokrates Scholasticus. Der erzählt, also zuerst wieder so eine Geschichte, wieder Häckselkessen Alexandria. Es kommt wieder zu einer Auseinandersetzung, diesmal zwischen Christen und Juden. Die Juden, die übrigens 391 noch auf Seiten der Christen gegen die Heiden mitgewirkt haben, das kommt dort zu einer Auseinandersetzung. Es kommt, ich kann es auch erzählen, ein Professor namens Hierax stört eine Versammlung, wo der Präfekt einen Erlass für die Juden verliest. Und das macht die Juden wütend. Dieser Professor wird dann mitten im Theater, das verlesen wird, zur Freude der Juden vom Präfekten festgenommen und ausgepeitscht. Ich weiß nicht mehr genau, was sie mit dem gemacht hat. Mhm. Aber Kyrill warnt dann die Juden, wenn ihr das weitertreibt, dann werde ich reagieren. Und kurz darauf kommt in der Nacht wird dann plötzlich Alarm gegeben, eine Kirche würde brennen. Die Mönche rennen zu dieser Kirche, aber oben auf den Dächern sind Juden postiert, die dann Ziegel runterschmeißen, und es gibt eine Reihe von Toten. Worauf Kyrill, ist der Nachfolger von Theophil, sein ruhiges Blut verliert und es kommt zu einem Pogrom gegen die Juden, wo viele Juden auch Alexandria dann im Nachgang verlassen müssen. Und das ist aber der Bruch auch zwischen Orestes, das ist der Präfekt, und Kyrill. Beide sind Christen. Der eine ist natürlich Patriarch, ist Bischof der Stadt. Der andere ist der oberste Verwaltungsbeamte, gleich nach dem Kaiser, und ist getauft. Aber die beiden haben furchtbar Streit. Gerade auch wegen solchen Geschichten. Mhm. Und Kyrill, dem wird auch vorgeworfen, er würde sich da wie ein Pharao aufführen und quasi die Autorität des Präfekten in Frage stellen. Und der Orest hat dann auch an den Kaiser geschrieben, was mache ich mit all diesen Mönchen, da muss was geschehen. Und der Kaiser wird dann auch intervenieren und klare Regeln geben und auch Kyrill Regeln geben, wenn er was will von der Politik, muss er immer zuerst mit dem Patriarchen gehen, sagt der Kaiser. Mhm. Und in diesem Zug erzählt dann nur eine einzige Quelle, eben Sokrates Scholasticus. Die andere Geschichte ist auch bei anderen Quellen vorhanden, wird auch da erzählt. Aber es gibt nur eine einzige Quelle, die dann im Anschluss an diese Geschichte weiterfährt, dass es eben diese Hypatia gegeben hat, dass alle deren Weisheit gerühmt haben, sagt Sokrates Scholasticus, dass aber Leute ihr vorwerfen, dass sie die Spannung zwischen dem Präfekten und dem Patriarchen angeheizt habe. Mhm. Mhm. Das nur dass einzelne Leute aus dem Kirchenvolk das behaupten würden. Er sagt nicht, dass das stimmt.
Ja.
Okay. Er sagt aber auch, dass insbesondere ein Lektor namens Petros deswegen sich mit anderen aufgemacht hat, sie ergriffen hat, sie aus der Sänfte gezehrt hat und mit Scherben, mit Ostrakas zerstückelt hat und dann verbrannt hat.
Ja.
Und das ist alles. Er sagt am Schluss noch, das sei völlig widerlich, das gezieme sich nicht für Christen und das habe auch der Kirche von Alexandrien und vor allem den Kyrill viel Schmach eingebracht.
Ja.
Das ist eigentlich alles, was er zählt. Und alles andere, also alle anderen Quellen, die wir haben, basieren dann eigentlich auf dieser Erzählung. Mhm. Mhm. Was spannend ist an der Quelle selbst ist, er macht keinen Vorwurf der Hypatia gegenüber. Er sagt nicht, es war eine üble Zauberin. Er sagt nicht, die sei heidnisch gewesen. Er sagt nur, es sei eine Frau gewesen, deren Weisheit alle gerühmt haben. Das sagt das alles, was er dazu sagt.
Ja. Und es sind dann eher spätere Quellen, die da noch...
Genau, die späteren Quellen nehmen das dann auf. Und das ist natürlich eben, ich habe schon gesagt, eine wunderbare Projektionsfläche. Da kann man alles damit machen.
Also was machen Sie dann so, die christlichen Quellen? Was machen Sie dann mit ihr?
Ja, genau. Da gibt es... eine große Brandbreite. Mhm. Und sag mir, was du von Hypatia hältst und ich sage dir, wer du bist. Das ist so im Prinzip das, was man dann aus ihr machen kann. Da gibt es schon um 440 einen arianischen Schriftsteller, Philostorgius heißt er, und für den ist klar, Hypatia ist ein Opfer der Katholiken, weil er ist ja arianischer Christ. Ja, ja, ja. Und das geht dann durchs Band so weg. Eben diese Geschichte, dass sie mit dem Isidor verheiratet gewesen sei, dem Chef der Platonischen Akademie, da ist schon der Bestreben da, sie als gelehrte Heidin darzustellen, obwohl die nie aus Alexandrien rausgekommen ist, wahrscheinlich, soweit wir wissen. Da geht das schon los. Eben, sag mir, was du von Hypatia denkst, und ich sage dir, und das geht dann, die Reformatoren sagen, ja, es ist ein Opfer der Katholiken, die Aufklärer sagen, es ist ein Opfer der fanatischen Religiösen, und das eben auch bis hin zum Film. Es ist ja nicht so, dass der Film jetzt einfach nur den Christen die Schuld in die Schuhe schieben würden, sondern da gibt es halt noch die fanatischen Juden und es gibt die fanatischen Heiden, aber sie ist eine gebildete Agnostikerin. Das ist genau das Schema, das ich eigentlich durch die Jahrhunderte habe. Und das kann man aber auch bei den Christen so machen. Schon recht früh kommt dann die Legende auf von der gebildeten Philosophin, die da hingerichtet worden ist. Das berühmte Kloster wird dann auch nach ihr benannt. Die Legende von der heiligen Katharina weist ganz viele Berührungspunkte mit dem auf, was sie von Hypatia wissen und scheint darauf konstruiert worden zu sein. Also die Christen machen quasi aus ihr eine Heilige.
Oh, wow. Könntest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Also Katharina von Alexandrien?
Ja, genau. Ist eine Legende, die man eigentlich, die Legende selbst wird in Ende 3., Anfang 4. Jahrhundert datiert, also in die Geschichte der Christenverfolgung um Diokletian, war eine hochgebildete Frau, hätte heiraten müssen, aber will nur jemand heiraten, der auf demselben intellektuellen Niveau ist wie sie selbst und da ist dann aber niemand klug genug und schlussendlich wird sie dann hingerichtet.
Ja.
So ganz, ganz grob die Geschichte, die Legende, die da erzählt wird. Aber eben eine Reihe von Berührungspunkten und es ist eigentlich ganz typisch, wie solche Legenden funktionieren. Zeigt sich aber auch an anderen Punkten für byzantinische Gelehrte, christliche byzantinische Gelehrte, ist Hypatia auch in den späteren Jahrhunderten quasi ein Urbild für eine christliche gelehrte Frau. Also ich habe auch dort eine ganz andere Rezeptionssprung, als das dann eben die heidnischen Autoren machen. Mhm. Und darum die Suda, die irgendwo beide Quellen aufnimmt und es nicht ganz klar ist, welche, was man jetzt da bedienen möchte.
Mhm. Ja. Ja. Also wir wissen, umgebracht wurde sie von einem christlichen Mob.
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich gesichert, also
wenn man
sagen kann, gesichert.
Sokrates Scholasticus ist ja selbst auch Christ, aber Konstantinopolitaner Christ. Okay. Und der findet halt einfach die Alexandriner, die Spinnen. Ja. Theophil war ja schon schuld an der Verurteilung der Mordung von Johannes Chrysostomus. Und die spinnen da unten, schlicht und einfach. Und das macht er auch. Er sagt dann eben, dass Kyrill die Schuld dafür trägt oder die Schande dafür trägt. Er sagt nicht, dass er direkt schuld ist, aber er ist schuld, da ein fanatisches Klima geschaffen zu haben und deswegen kommt es überhaupt zu diesem Mord.
Ja.
Aber er sagt nicht, dass der schuld ist.
Ja.
Und er würde auch nicht sagen, das sind Christen gegen Heiden, sondern da habe ich einfach eine fanatische Atmosphäre. Dann habe ich den Orest, den Präfekten, der ist getaufter Christ. Und ich habe den Patriarchen, die können nicht miteinander. Und in dieser Spannung gerät Hypatia dazwischen und sie wird deswegen umgebracht.
Ja, also es hat nichts damit zu tun, dass sie eine gebildete Frau war und die Christen wollten das unterbinden.
Nein, nein, nein. Und das ist auch so ein, das ist eine ganz schwierige Geschichte. In der Rezeption gibt es Leute, die behaupten, ja, aufgrund des Christentums war es überhaupt möglich, dass Frauen auf solche Professorenposten kommen. Und man kann zum Beispiel in der Medizin sehr schön zeigen, dass es gerade im 4. und 5. Jahrhundert Medizinerinnenschulen gibt, die eher christlich ausgerichtet sind, wo Frauen Medizin studieren können, um dann als Hebammen oder irgendwas zu arbeiten. Und manche sagen, es ist umgekehrt. Das ist ganz schwierig zu sagen.
Ja.
Okay. Ja. Aber was würdest du sagen, was können wir aus der Geschichte von Hypatia und ihrer, wie soll ich sagen, vielfältigen Rezeption mitnehmen und lernen?
Ja, ich würde zunächst mal sagen, was den Wissenschaftler von Banausen unterscheidet, ist, der Wissenschaftler sollte wissen, was man nicht weiß und was man auch nicht wissen kann. Und die Geschichte von Hypatia ist letztlich eine Seite, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt eine Seite ist, was wir gesichert von ihr wissen. Und alles andere ist Rezeptionsgeschichte und sie eignet sich als Projektionsfläche und dann kann ich machen damit, was ich will. Und ich würde da sehr zur Vorsicht raten.
Ja. Aber gerade diesen Punkt, und wir werden das auch nochmal bei der Bibliothek von Alexandria, kommen wir auch auf das zu sprechen, quasi die Geschichte ist ein sehr umkämpfter Platz und ich finde es einfach interessant, auch gerade an einem Beispiel wie der Hypatia zu sehen, wie diese, wie soll ich sagen, rivalisierenden Geschichtsdeutungen mit einem ideologischen Hintergrund da eine solche kleine Story nehmen können und sie quasi für ihren Zweck einsetzen können.
Ja, ganz genau.
Und das sieht man wirklich in superschöner, exemplarischer Schärfe hier bei Hypatia.
Ja, genau. Das ist auch bei dieser Erstürmung des Serapeums genau dasselbe. Wir wissen nicht von vielen Tempelzerstörungen, aber das ist der bekannteste. Es gibt noch ein paar Tempelzerstörungen, ich glaube auch so Zomenos erzählt, die in Arabien. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht viel. Aber darf ich das jetzt extrapolieren oder darf ich es nicht? Das ist ein ganz schwieriger Fall. Und bei Hypatia genau dasselbe. In welchem Kontext muss ich die jetzt setzen?
Ja. Vielleicht etwas, was ich spannend finde und was sich auch zeigt an Hypatia, aber auch an ganz vielen anderen Geschichten, in der Rezeption, gerade in Filmen heutzutage. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass schon meistens setzt sich das antichristliche Narrativ durch bei
Nein.
solchen Darstellungen. Würdest du nicht Nein sagen?
Bei Filmen schon.
Ja.
Was mir auffällt, zum Beispiel bei Wikipedia, wenn man die Artikel vor 20 Jahren, ich glaube, ja, vor 20 Jahren sind die ersten Sachen gekommen, da waren viele geschichtliche Artikel oft sehr stark ideologisch geprägt und vielfach auch antichristlich.
Und jetzt, so mit einem aufklärerischen
Sprachen? Ja, nicht nur aufklärisch, manchmal auch wirklich antichristlich.
Ja.
Und jetzt weiß man langsam mehr, man realisiert auch, dass das einfach so einfach nicht ist. Es gibt nicht einfach nur Christen und Heiden, da gibt es noch ganz andere Spannungen, die auch eine Rolle spielen. Es gibt noch die Armen und die Reichen und dann gibt es auch noch die Ägypter und die Griechischsprachigen und dann gibt es unter den Christen eine Reihe von Spannungen. Die Mönche spielen da auch noch eine Rolle. Und dann realisiert man, ja, vielleicht ist die ganze Geschichte nicht einfach so.
Und du würdest sagen, man sieht, das wäre noch spannend, quasi auch ein Gegenstand wissenschaftlicher Arbeit, den Verlauf von Wikipedia-Artikeln zu betrachten und zu sagen, wie verändert sich das gesellschaftliche Klima, wie quasi diese Wikipedia-Artikel über 20 Jahre auch andere Nuancen kriegen.
Ja, genau. Also es ist eben bei Serapeion, da könnte auch jemand mal den Wikipedia-Artikel updaten, der ist nach wie vor noch ganz stark von diesem antichristlichen Duktus geprägt. Ja, da steht ja auf die Grundmauern zerstört und auch die Bibliothek, die da war, zerstört. Ja. Und wenn man da mal hinschreiben würde, ja, wir wissen nicht, ob es eine Bibliothek gegeben hat. Mhm. Und wir wissen auch nicht, was es heißt, zerstört. Ist nur die Götterstatue umgestoßen worden? Da steht auch, dass der Theodosius den Auftrag gegeben hat. Das stimmt auch nicht. Es war Theophil, der das gestürmt hat, und der hat auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Und darum diese Geschichte mit der Umbenennung der Kirche. Und Theodosius hat es dann so stehen lassen. Ist eine heikle Angelegenheit. Mhm. Also es, eben, da gibt es eine ganze Reihe von politischen Spannungen, und diese Schwarz-Weiß-Darstellungen stimmen, das kann man, glaube ich, aus Faustregel sagen, fast nie. Mhm.
Ja. Das stimmt natürlich. Also auch jemand wie Tom Holland hat ja auch in die Öffentlichkeit wieder eine Sicht auf die Geschichte gebracht, wo das Christentum wesentlich positiver dargestellt wird. Ich hatte nur eben diesen Film im Kopf, oder auch Kingdom of Heaven zum Beispiel. Das sind ja Filme, wo das so richtig konzentriert, dieses eigentlich das meiste, was die Christen hier gemacht haben, ist schlecht, und meistens sind die anderen die Guten. Und das ist so ein bisschen unbalanciert.
Es ist natürlich auch oft ein Abarbeiten an der eigenen Biografie, jetzt gerade bei dem Hypatia-Film, der kommt ja aus Spanien, die haben eine ganz schwierige Geschichte mit Franco im Hintergrund, wo der Katholizismus auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat, auch wieder aus verschiedenen Gründen, warum das so kam. Und das ist natürlich die Grundlage, worauf dann dieser Film auch arbeitet. Und das ist, glaube ich, auch etwas Spannendes, mal den Kontext genauer anzuschauen, aus welcher Richtung solche Annahmen kommen und die Rekonstruktion kommen.
Spannend. Und ich denke, darüber werden wir noch einige Male sprechen. Vielen Dank, dass du hier warst bei uns, Gregor. Es hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke.
Gerne.
Jetzt habt ihr die Chance, bei einem Live-Podcast von uns mit dabei zu sein.
Und zwar am 6. September in Zürich beim RefLab Podcast Festival. Und wir verlosen 2x2 Tickets. Schreibt uns also in die Kommentare, wenn ihr dabei sein möchtet, und wir verlosen diese Tickets dann unter euch.
Wir freuen uns auf jeden, der dabei ist, und vielleicht habt ihr ja Glück.